Zucker, Weizenmehl, Kakaobutter, Kakaomasse.
Brotwürfel geröstet in gehärteten Pflanzenfett. Weizenmehl.
Wir haben mit dem Song ich bestimmte Ensemble Feuertheater in Schlafen. Kultur. Wir gehen noch ein Stückchen zurück in der Geschichte, aber sie spielt auch in Hamburg, die nächste Geschichte. Und zwar hat es da 1962 am Neujahrsmorgen im Star Club folgendermaßen tönt. Für Anfressen.
Guten Abend, ihr lieben Lora-Papageien und andere komische Vögel. Wir begrüßen euch zu der Sendung Nährwert Kultur. Heute Abend ist der zweite Teil von unserem Open Source und freien Software Triptykon, der Markus Winkelmann im Gespräch mit Gästen. Wir hören jetzt aber, bevor das Ganze anfängt, noch ein kleines Stück. Es ist von Skaven und heißt Revenge of the Cats.
wir also wieder. Das Mikrofon ist auch wieder da. Danke. Ja, alle, die gestern zugelassen haben, wissen ja schon, worum es geht. Wir reden über Open Source, wir reden über das Free Software Movement, wir reden über Leute, die in dieser Szene tätig sind. Entweder, weil sie solche Systeme einfach als Anwender nutzen, oder aber, weil sie als Entwickler etwas selber daran machen tun. Heute haben wir den grossen Tag, wo ich drei Gäste begrüssen darf. Zum einen habe ich den Fenty.
Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
Dann den Seegras.
Morgen.
Und zu meiner Rechten, das sehen wir zwar nicht, den Attila.
Guten Abend.
Ja, ich würde sagen, wir fangen gerade einfach damit an, dass ihr mal kurz erzählt, wer seid ihr, was habt ihr da überhaupt zu suchen?
Ja, okay, dann fange ich an. Also ich bin der Fenty, das ist das Pseudonym. Im richtigen Leben heiße ich eigentlich Martin Ebnöter, aber die meisten Leute kennen mich als Fenty, aus IRC und so weiter. Ja. Im richtigen Leben arbeite ich bei der SVB noch bis Ende Jahr. Habe ab nächstes Jahr einen Job gefunden bei einer Informatikbude als Technical Engineer.
Wow.
Ja, hat mit Unix und auch mit Linux zu tun.
Aha, Linux haben wir ja schon gehört, gestern ein bisschen etwas davon, dass das ansatzweise mit dem zu tun hat, worüber wir heute diskutieren.
Genau.
Im richtigen Leben?
Ja.
Hast du gesagt, also es gibt zwei Leben.
Ja, verstehst du, in der Arbeit kann ich nicht so gut einfach irgendwelche Hacks machen, wie ich die Hause am Computer kann, verstehst du? Also jetzt zum Beispiel noch bei der SVB. Bin ich natürlich auch nicht der Super-User und er hat irgendwie immer ein bisschen Respekt vor mir, wenn ich irgendwas am PC mache.
Hoppa, wird immer spannender. Hacks tust du machen? Also du bist so einer, der da böse ins System eindringen, Webseiten defacen, nennen wir das doch?
Nebst dem, dass ich nicht einmal wüsste, wie das genau geht, habe ich eigentlich keine solche Intentionen, da irgendwelchen Leuten ihre Webseiten aufnehmen. Ich bin froh, wenn all meine Server in Ruhe lassen.
Ja, ein beherztes Statement, ja.
Ja.
Das geht mir etwa ähnlich. Ja, wer haben wir sonst noch da?
Ja, ich bin der Seegras, sonst dann Peter Kehl. Ja, das ist auch ein Pseudonym, das wir irgendwann einmal angehängt haben. Ich bin tätig als Systemadministrator und Sicherheitschef von einem kleinen Schweizer Internetprovider. Also ich bin genau der, der schaut, dass eben genau die Server in Ruhe gelassen werden. Ich setze persönlich, respektive auch in der Firma, setzen wir sozusagen ausschließlich freie Software ein. Also sei es Linux, sei es BSD, irgendwas so Zeugs. Ja, das wäre ungefähr so.
Ja, dann die dritte Person.
Ich bin auch Sektionali, ein kleiner Student an der ETH Zürich, der Elektrotechnik macht und nebenbei noch als kleines Hausadmin Job tut. Ja, daheim setze ich vor allem Linux ein und tue ab und zu an Projekten mitarbeiten, mithelfen, kleine Sachen bauen.
Also wenn ich da so richtig rausgehöre, habe ich da also gerade drei Sysadmins am Tisch. Ist das Zufall? Hat das mit der Hacker-Szene zu tun? Also Hacker sind quasi professionalisierte Sysadmins oder
Also ich muss dazu sagen, ich bin noch nicht professioneller Sysadmin. Das heisst, ich arbeite noch nicht mit Linux. Ich bin jetzt nur privat, also ein Kollege hat mir gesagt, ich sei ein Hobbybastler.
Ja.
Aber natürlich habe ich mein System zuhause, das ich dann, wenn man dem so kann sagen, administriere. Ich bin zwar der einzige User davon, aber gleich schießt es mich auch an, wenn es nicht läuft, oder?
Aha, also kann man sagen, Sysadmins und Hobbybastler. Ja, ich frage deshalb ein bisschen, weil ich habe gestern unter anderem nach der Sendung ein bisschen Feedback bekommen und dann haben mich die Leute einfach noch ein bisschen gefragt, ja, Hacker, das ist ja gar noch nicht so richtig rausgekommen, was sind jetzt da die Hacker oder was ist jetzt da die Szene? Und dafür habe ich euch ja eigentlich eingeladen. Gibt es so etwas wie ein Selbstverständnis als Hacker, etwas, was euch drei da verbindet? Ist das einfach die freie Software oder das Linux, wovon wir ja eigentlich jetzt heutzutage mehrheitlich reden?
Ja, vielleicht zum Thema Hacker, also Begriff ist ein bisschen unglücklich. Der ist diversen Orten vorbesetzt worden. Um was es eigentlich geht, ist die Idee Information wants to be free, also Information will frei sein. Und das heisst, um Neugier, dass es eben Leute gibt, die einfach nicht zufrieden sind, dass man irgendwo jemandem ein System einflümelt überkommt und sagt so, du schaffst jetzt da damit und so, und schau jetzt mal. Sondern dass man wollte wissen, was ist unter der Haube, was passiert da. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass dann nicht nur Leute, die so Zeug selber gemacht haben, die das Internet selber gebaut haben, mit dem Wort Hacker assoziiert werden, sondern eben auch Leute, die bei anderen Leuten unter die Haube sind geschaut. Also, früher, also in gewissen Zeiten, sind alle interessanten Betriebssysteme grundsätzlich nicht frei gewesen. Die haben Namen gehabt wie Siemens, BS 2000, wie VMS, das sind alles proprietäre Systeme gewesen, die niemand daheim können selber haben. Und dann hast du halt gerne geschaut, ja, wie funktioniert jetzt halt so ein anderes System. Und dort ist dann auch sehr viel irgendwie eingebrochen worden in fremdes System. Und das ist dann mit Hacker assoziiert worden. Das ist ein bisschen unglücklich. Hacker ist im Prinzip jemand, der will wissen, wie etwas funktioniert. Und ja, nicht jemand, der go Webseiten hacken.
Ja, ich kann mich so zurückerinnern, so vor etwa, ja, 15 Jahren, so zu meiner Zeit, wo ich da die erste MS-DOS-Kiste auseinandergenommen oder wieder zusammengebaut hatte, da wollte ich auch immer wissen, wie es funktioniert. Das war dann eigentlich kein freies Betriebssystem gewesen. Was würdet ihr sagen, ist das irgendwie schon ein bisschen, habe ich da vielleicht schon ein bisschen Hacker-Mentalität gezeigt, aber wäre es überhaupt möglich gewesen, mit so einem System Hacker zu sein?
Ja, also mit MS-DOS wird es sehr schwierig, weil es halt eben zu ist. Das ist so quasi eine schwarze Box. Du kannst höchstens schauen, ich gebe etwas ein und es macht irgendwas und dann kommt irgendwas raus. Aber richtig, wie es funktioniert, du siehst nicht drin, oder? Die schwarze Box, da ist der Deckel drauf, du kannst ihn nicht wegnehmen. Du kannst nicht den Deckel wegnehmen und schauen, wie die Zahnräder sich bewegen, da drin. Und das ist bei einem freien Betriebssystem ohne weiteres möglich. Oder frei heisst ja nicht nur frei, also kostenfrei, was Linux oder aus FreeBSD oder so eigentlich nicht ist. So, aber es ist frei, dass es dir Freiheiten einräumt, dass du kannst schauen, wie funktioniert es und du kannst hineingreifen, wie es funktioniert. Du kannst, wenn du Auswissen hast, kannst du selber anpassen. Wenn du jetzt findest, ja, das gefällt mir nicht so, das könnte man doch besser machen, dann darfst du das.
Also kann man sagen, freie Betriebssystem oder generell freie Software ist die bestmögliche Spielweise überhaupt für eine Hackergemeinde. Kann man das also so sagen? Also Hackergemeinde im Sinn von, eben jetzt nicht im negativen Sinn, wie man es so in den Medien immer wieder liest, sondern so ein bisschen in dem historischen Sinn von den Leuten, die sich einfach interessieren.
Eigentlich schon, ja. Also ein Hacker ist grundsätzlich jemand, der eine gesunde Neugier hat, allem Technischen gegenüber und wo nie aufhört, irgendwelche Fragen zu stellen.
Also ich behaupte, das ist nicht nur irgendwie das Beste für irgendwie einen Hacker, sondern überhaupt, das ist die beste Bildung, die man sich überhaupt suchen kann. Das ist zu wissen, wie das Zeug funktioniert. Und ja, also ich sehe das mehr in einem grösseren Zusammenhang von Naturwissenschaften, zurückgehen vielleicht auf 16. Jahrhundert und wollten wissen, wie funktioniert die Welt. Und dann hat man angefangen herauszufinden, langsam so, ja, und Schwerkraft und all das Zeugs. Und ja, der letzte Ding sind halt irgendwie technische Teile, die man halt auftun kann. Auch vielleicht sind auch selbst irgendwie Audio-Tuner sind wahrscheinlich irgendwie noch in dieser Tradition drin, dass man halt auch kann die Karren auftun und dann den Motor umschrauben. Und der Computer ist eigentlich nichts anderes in dem Sinn.
Also quasi freie Software oder Open Source wie als Fortsetzung von einem Wissenschaftstrieb oder vom Ermöglichen, dass man seiner Neugier kann gerecht werden kann und dass man wirklich bis aufs Letzte kann runter gehen, spüren, was jetzt los ist.
Ja, natürlich. Also, stell dir vor, du fährst mit deinem Auto und hast irgendwie eine Panne. Du bist viel besser dran, wenn du selber weisst, wie das funktioniert. Du kannst zum Beispiel schauen, also, wenn du weisst, was geht da ab im Motorraum vorne, dann weisst du, ja, jetzt habe ich kein Benzin mehr, oder jetzt ist irgendwie Batterie, keine Spannung mehr, oder was auch immer. Und bei einem Computer ist das genau gleich, wenn du weisst, wie dein Betriebssystem funktioniert, dann weisst du, was machen, wenn jetzt irgendein Programm abstürzt oder so. Oder? Es kommt nicht irgendwas, mein Computer ist kaputt oder Internet ist kaputt, sondern ich habe ein Problem mit einer Firewall und ja.
Ja,
gleichzeitig geht es aber noch weiter. Einerseits kann man da Zeug flicken, andererseits kann man auch sagen, oh, mein Auto, das kann nicht schwimmen. Wenn ich weiss, wie ich das Auto bauen kann, kann ich auch sagen, ich mache jetzt da einen Schwimmer, ich kann damit auf den Fluss gehen, auf den See, rumfahren. Das ist auch bei Software so. Wenn ich weiss, so ist mein Betriebssystem aufgebaut, so kann ich jetzt da, das zufügen, kann ich auch sagen, ich würde jetzt mit dem Computer, sagen wir, Satellitenschüssel herhängen. Kein Problem, ich weiss, wenn es funktioniert, ich hänge sie her.
Also das spricht richtig der Programmierer aus dir raus, wenn ich dich da richtig interpretieren tue, weil das verlangt dir vielleicht fast noch ein bisschen mehr Fertigkeiten als das, worüber da unsere anderen zwei Gäste vorher geredet haben. Also quasi, da haben wir fast schon ein bisschen das Bild vom Superhacker, nämlich der, wo nicht nur versteht, wie es geht, sondern wo auch das Ganze weiterentwickelt.
Es ist nicht in dem Sinne ein Superhacker, es ist einfach eine andere Kategorie. Der eine, der versucht, sein System möglichst genau zu verstehen, der andere versucht, es weiterzuentwickeln. Einer, der programmiert, heisst nicht unbedingt, dass er das System exakt kennt. Er tut einfach irgendwo am Ende etwas mehr dazu bauen. Dass er, wenn er zum Beispiel Filme schauen will, die in einem speziellen Format sind oder so, dass er dort wieder etwas hat, wo er damit schauen kann.
Ja. Also wenn man dummen Motortuner weiß vielleicht auch nicht gerade, wie man jetzt einen Aussenborder anmacht, aber er weiß mit dem Motortuner und umgekehrt. Also man muss das System nicht komplett verstehen, nur um zu wissen, was man jetzt dort kann dran montieren kann. Aber es ist auf jeden Fall praktischer, wie wenn die Motorhaube versiegelt ist und wenn man wirklich nichts machen kann, dann, ja, dass man halt irgendetwas kann.
Vor allem können die zwei, der eine, der weiß, wie man einen Motor tunt und der andere, der weiß, wie man einen Aussenborder hermacht, miteinander reden. Oder? Und sie haben kein Geheimnis voneinander, dass jetzt der eine sagt, ja, ich verrate dir jetzt nicht, wie man den Aussenborder da hermacht. Weil sonst nachher machst du mir mein Geschäft kaputt. Ja. Wie der andere sagt dann auch, ja, dann sage ich dir nicht, wie man den Motor tunt.
Ja, das erinnert mich jetzt natürlich gerade an etwas, wo ich schon gehört habe, wo unsere Lora-Zuhörer dann noch anhören können heute Abend. Nämlich dort von Richard Stallman, einem von den ersten, ja, würde mal sagen, öffentlich anerkannten Hacker, wo ja eigentlich auch aus der Ausgangssituation aus etwas produziert hat, wo er gesagt hat, hey, ich habe da einen Drucker und der Drucker hat ein Problem und das Problem könnte ich lösen, wenn ich die Software ein bisschen anpassen könnte, aber die geben mir die Software nicht raus und ich bin aufgeschmissen. Also so ein bisschen das. Ich möchte die kurze Zäsur machen, weil einerseits wenn wir mal langsam ein bisschen den Bereich wechseln und andererseits habt ihr ja viel Musik mitgebracht. Musik, die ein bisschen mit der Szene zu tun hat, kann ich mir sagen lassen.
Ja, zum Teil. Also das nächste Stück, das wir spielen wollen, das heisst Crossing of Swords. Das ist eigentlich für ein Spiel gemacht worden. Ich bin noch auch beteiligt, also bei der Musik. Leider hat das Spiel ist bis jetzt noch nicht da, weil die beiden Programmierer hoffnungslos in Zeitnot sind, wegen unter anderem anderen Open Source Projekt und so weiter. Aber Musik können wir mal hören, die habe ich mal mitgenommen. Die Band, die das spielt, ist das Baseline Research Institute, sind bei dem Stück vier Leute gewesen. Ja, am besten hören wir mal rein.
Vielleicht noch wichtig, es ist freie Musik.
Ja, es ist freie Musik.
ja, schon sind wir wieder zurück auf Nährwerkkultur. Die Situation ist die, wir wissen im Moment nicht, ob ihr uns gehört. Ja, mal, jetzt ist irgendein Feedback oder etwas drinnen.
Jetzt geht es irgendwie besser.
Ja, ich glaube, die Technik muss vielleicht den Hold-Knopf zurückschalten. Dann ist da noch das Telefon drauf. Dann schlage ich vor, machen wir weiter mit Musik, bis wir das Problem gelöst haben. Yeah. Oh, erste Laura-Effekt. Gehört die Musik?
Nein. Irgendwie sind wir auch noch auf Sendung. Ist das jetzt unsere Minute, um uns zu verwirklichen?
Ja, genau. Und allen Grüßchen sagen und so Zeugs, oder?
Hi zusammen.
Salut.
Ich finde es cool, dass ihr zuhört.
Ja, ziemlich.
Wenn wir jetzt nicht hier Radio machen, dann würden wir auch zuhören. Wir sind gut. Bleibt dran.
Veranstaltungshinweisen. Als erstes haben wir hier Ray Toborell wieder mal, einen alten Bekannten auf Radio Lora. Er spielt am 22. September im Zofiger Ochse. Zweitens haben wir in der Roten Fabrik am Freitag, am 26. Oktober, das Verleihung von den Big Brother Awards. Dort geht es darum, dort wird ein Preis verleiht für den grössten Schnüffler, für die Firma, die am meisten schnüffelt oder so, in der Roten Fabrik am 7:30 am 26. Oktober. Im Sternkeller in Rüti bei Zürich am Sonntag am 21. Oktober um 8 Uhr Kammermusik im Keller mit Werk von Franz Schubert und dem Gattiano Donizetti. Und neben den klassischen Liedern haben wir auch ein paar spanische Lieder dort zum Hören von Obradors und Turina am 21. Oktober um 8 Uhr im Sternkeller in Zürich. Und zwar findet der statt am Donnerstag am 25. Oktober am 7:15 Uhr. Wer irgendwelche Systemprobleme hat oder so, kann dort schauen. Wir haben auch Vorträge und so weiter und so fort. Am 19.15 in der ETH Zürich im Hauptgebäude rechts, 3. Stock im G26.1. Und zum Schluss haben wir noch eine Veranstaltung, die heisst 3, komm in meine Liebeslaube. Und das ist betitelt unter dem interessanten Namen eine vergnügliche Soiree mit Texten von Joseph Goebbels. Vorstellungen am 25., am 29. und am 31. Oktober, am 1., am 5., am 6. und am 8. November, jeweils am 8.30 Uhr, im Dancing Garden Laube an der Zähringer Straße 33 in Zürich.
Ja, also ich würde fast sagen, Kakophonie pur. Unser Jingle ist irgendwie ein bisschen, ja, was wollte ich sagen. Gut, das hat vielleicht damit zu tun, dass unsere Studio-Software nicht unter einem freien Betriebssystem läuft.
Schon falsch.
Nicht?
Mit Linux wäre das nicht passiert. Nein, gut, das sagen wir vielleicht besser nicht. Wir wissen nicht genau.
Man hört das sehr viel, aber... Jetzt müssen wir gleich noch mal kurz ein bisschen erklären. Ich habe es gestern schon angetönt, aber ich habe gemerkt von einigen Zuhörern, es war noch ein bisschen zu wenig gewesen. Was ist jetzt genau mit freier Software gemeint? Es kostet nichts, oder?
Nein, es ist nicht frei im Sinn von freiem Bier, sondern im Sinn von Freiheit. Natürlich kannst du auf dem Internet Linux-Distribution runterladen. Du kannst dir das CD-Image runterladen und das auf eine CD brennen und dann von dort installieren. Aber es ist nicht in dem Sinn kostenlos. Also du kannst es auch im Laden kaufen. Und jetzt eben die Frage, warum kostet das etwas? Warum kann man das im Laden kaufen, wenn es doch frei ist, wenn es doch gratis ist? Es ist eben nicht zwingend gratis. Und wenn du jetzt im Laden irgendwie ein SUSE oder ein Red Hat oder Mandrake, was gibt's noch?
Das sind Typen von Software.
Es gibt verschiedene Distributionen. Ah. Es gibt nicht ein Linux. Es gibt verschiedene Distributionen von verschiedenen Firmen oder auch von Hackern. So zum Beispiel Debian ist so eine Linux-Distribution, die nicht von einer Firma verkauft wird, sondern eben von Hackern gemacht worden ist. Von Hacker für Hacker. Da können unsere anderen zwei, also Segras und Attila, mehr dazu erzählen, weil ich benutze aber kein Debian.
Das ist vor allem für Systemadministratoren.
Ja, aber eben, was zahlt man eigentlich, wenn man jetzt im Laden so eine Linux-Distribution kauft? Software ist es ja eigentlich nicht, man kann sie ja gratis haben. Es ist viel mehr Zusammenstellung. Wenn du jetzt zum Beispiel ein SUSE kaufst, kannst du, glaube ich, irgendwie 130 Franken oder so, ist relativ viel Geld eigentlich, aber wenn du schaust, was du bekommst, du kriegst ein Handbuch dazu, oder sogar mehrere Handbücher, ich weiß nicht, weiss das jemand gerade von zwei, wo vor allem ein Einsteiger, der keine Ahnung hat, was da jetzt auf ihn zukommt, sehr hilfreich kann sein. Du kriegst 7 CDs voll mit Software, mit freier Software, zum Teil auch nicht ganz so freie Software.
Also kann man sagen, du sagst 7 CDs mit Software, also es ist nicht nur das Linux, nicht nur das Betriebssystem, sondern da ist mehr dahinter.
Ja, natürlich. Also Linux selber ist ja eigentlich nur der Kernel.
Ja, das vielleicht nochmal
deutlich, was Linux ist. Linux besteht in einem Kernel, das ist der Betriebssystemkern, der ist ungefähr 2 Megabyte gross.
Also platzmässig auf einer Diskette, kann man sie so veranschauen.
Ja, fast, ja. Aber mit dem kann eigentlich noch nicht mehr arbeiten. Das ist, wie man unter DOS, wer sich noch an die DOS-Zeit erinnern kann, ein Command, nein, nicht mal, msdos.sys hat.
Fertig. Oder nimm einfach ein Windows, wo überhaupt keine Software, kein Office, kein Internet Explorer.
Nicht mal grafische Oberfläche. Puff.
Ja, also, ja, zum so sagen, ja.
Ohne nichts. Und dazu braucht man eine ganze Menge Software, die von irgendwelchen Leuten im Internet produziert wird. Das ist die grafische Oberfläche, das sind alle Benutzertools, das sind Office-Software, File-Manager, Dateisysteme, ja. Also irgendwie so ziemlich einfach alles, was man mit einem Betriebssystem assoziiert. Das ist eine Distribution.
Es hat auch Games dabei.
Ja, auch Games oder was immer. die ganze Distribution, die kommt man dann auf, sagen wir eben, 7 CDs über. Und wenn man die mal runterladen aus dem Internet, das ist auch noch recht. Also ich meine, das geht ja alles Geld. Und darum gibt es Leute, die das Zeug aus dem CD-Press sind und verkaufen.
Mhm. Ja, kommt noch dazu, dass man zuerst mal muss wissen, wo kommt man das über. Die ganze Software. Gut, es gibt so Seiten wie zum Beispiel freshmeat.net, wo eine Art Verzeichnis bietet. Aber gleich, wenn du alles müsstest selber zusammensuchen, du kannst das machen, kein Problem. Internet ist gross und es hat einen Haufen Sachen rum, die toll sind zum Benutzen. Aber wenn du jetzt findest, ja, ich spare mir die Zeit, dann gehst du in den Laden und kaufst dir so eine Distribution.
Jetzt muss ich vielleicht gleich nochmal rasch ein bisschen nachhaken, weil das ist alles schön und gut, aber es kommt für mich wieder ein bisschen auf den Kostenteil raus. Nochmal vielleicht, du hast vorhin gesagt, es ist nicht Freibier, es geht um Freiheit. Vielleicht ganz kurz, bevor du das beantwortet, du hast nochmal einen kleinen Aufruf oder Information an unsere LoRa-Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind da mitten in einer hitzigen Diskussion über Open Source und Free Software. Wir sind da circa noch 20 Minuten damit beschäftigt. Wenn ihr wollt, könnt ihr anrufen, eure Fragen stellen. Da sind 3 Fachleute, 3 Hacker aus der Szene. Die Nummer ist 01 241 59 59. Ich sage es nochmal. 01 241 59 59. So, Fenty, kannst du es noch rasch... Kannst du das in einer Minute beantworten, die Frage?
Wie das ist mit den Kosten? Ja, es ist so, eben Community, also die ganzen Hacker, programmieren für dich, für mich, Software. Und eigentlich erwartet sie auch ein bisschen von dir, dass du auch etwas an der Community zurückgibst. Sei es, dass du selber Programm schreibst, dass du Programme, wo andere Leute Beta testen, also Vorabversionen probierst und irgendwelche Fehler im Programmieren mitteilst. Oder dass du zum Beispiel Anleitungen schreibst, sogenannte How-To's oder FAQ, also Frequently Asked Questions, also oft gestellte Fragen, Dokumente machst und die ins Internet stellst. Oder allgemein dich einfach irgendwie um Organisation von einer Linux-User-Gruppe oder so kümmerst. Also dass du nicht nur konsumierst, sondern auch die Community etwas zurück ist.
Wie zum Beispiel da irgendwie am LoRa sitzen und ein bisschen drüber schnurren.
Ja gut, das ist eher ja, einfach.
Jetzt muss ich aber gleich nochmal einmal nachhaken. Freiheit. Was sind denn die Freiheiten, wo wir da haben? Der Attila, unser Freiheit. Programmierer.
Freiheit bei Open Source Software ist eigentlich die, dass du kommst ein Produkt über. Nehmen wir zum Beispiel ein Office-Paket. Jetzt hast du das. Du hast ein Dokument erstellt damit, baust dir deine Diplomarbeit, willst sie ausdrucken, puff, weg. Jetzt, deine Diplomarbeit, die musst du mal abgeben, was machst du damit? Das Problem am Office von Microsoft ist, es ist zu. Du siehst nicht ein, du weißt nicht, was es macht. Wenn du jetzt aber zum Beispiel StarOffice nimmst, wenn du das abstürzt, kannst du...
Und also StarOffice, zum rasch einfügen, ist jetzt also so ein freies Produkt?
Ursprünglich ist das nicht gewesen, bis die deutsche Firma, die das produziert hat, wo der Sun aufgekauft worden ist, und Sun hat gefunden, wir machen das frei, wir geben den Source Code raus.
Heißt offiziell OpenOffice?
Heißt offiziell OpenOffice und da wird momentan verteilt. Wenn man so freie Software hat, man findet einen Fehler, es stürzt einem ab, es schließt einem Daten. Man kann unter Umständen, wenn man ein bisschen Ahnung hat, also wie das sehr wenig sein kann, kann man sagen, ah, der Fehler tritt den und den auf. Für den Programmierer schlägt es schlussendlich eigentlich nur, wenn man sagt, wenn ich den Knopf drücke und das eintippe, dann stürzt es ab. Und weißt schon, aha, es muss irgendwo dort durcheinander sein, dann kann er suchen gehen. Und 2-3 Tage später hat der Fix raus und kann es wieder gut probieren gehen, funktioniert es jetzt.
Also, ich glaube nicht, dass das der Punkt ist. Also der Punkt bei freier Software ist wirklich der, dass wenn man die Software, egal ob man sie jetzt auf CD überkommt von so einer Distribution oder ob man sie abladet vom Internet, die freie Software zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass man Freiheiten hat. Und zwar hat man die Freiheit, das Ding zu verändern. Man hat die Freiheit, den eigenen Code hineinzuschreiben, eigene Programmteile hineinzuwirken. Als zweites hat man die Freiheit, das auch noch zu verbreiten und anderen Leuten weiterzugeben. Und vor allem hat man eben auch die Freiheit, den ganzen Eich da wirklich weiterzugeben. Das ist vielleicht noch wichtig. selbst wenn ich jetzt das irgendwie auf CD gekauft habe für 130 Stutz, das ist ja wirklich nur im Prinzip eine CD. Ich darf eine Kopie machen von dieser CD und darf die noch weitergeben. Fertig, passt da. Und ich darf sogar noch Modifikationen machen und darf das weitergeben. Und das ist eigentlich so ein ganz wichtiger Punkt, die Freiheit mit der freien Software ausmacht. Ja.
Darfst du die CD noch, also sag mal, du kopierst sie und du gibst es weiter, darfst du da dafür Geld verlangen? Weil du hast ja da die Software nicht gemacht.
Ja, natürlich darf ich Geld verlangen. Das ist ja das, was die Distributoren auch machen. Die holen nämlich die Software aus dem Internet und klatschen sie auf die CD und verkaufen die CD. Sie verkaufen die CD, aber sie verkaufen nicht den Inhalt.
Jetzt muss ich aber erst den Attila fragen. Du programmierst oder du hilfst mit irgendwie in gewissen Open-Source-Projekten. Ja, was ist denn die Motivation? Geld kann es ja nicht sein, weil andere Leute verdienen ja vermutlich Geld.
Nein.
An deinem Werk.
Motivation ist ganz klar nicht das Geld. Motivation kommt da davon her, man hat irgendein Problem, irgendetwas läuft bei einem nicht oder man will irgendetwas haben. Ich habe zum Beispiel ein paar Filme bekommen von jemandem. Wenn ich die will anschauen, ja, was mache ich? Okay, gehst du mir im Internet suchen, hat es ein Programm? Ja, es hat eins, cool. Laufen lassen, oh, das läuft gut, aber in der Hälfte des Films stürzt es ab. Ja, was machst du damit? Du gehst suchen. Motivation, etwas so zu machen, kommt wirklich nur davon her, ich will etwas haben, was für mich läuft. Als allererstes. Irgendwann später kommt noch dazu, dass man sagt, okay, ich habe das für mich geschrieben, aber andere können es auch brauchen. Für die wäre es auch noch etwas Vorteilhaftes. Und so kommt auch die ganze Bewegung ins Rollen.
Also es ist auch ein bisschen so, dass die Kultur auf Respekt basiert bei freier Software. So der Programmierer, der irgendein Programm schreibt, wo ein Haufen Leute können brauchen, also der, ja, es gibt ihm ein gutes Gefühl, oder? Und er kriegt auch ein ziemlich hohes Ansehen. Also du kannst das ein bisschen vergleichen mit den Indianern und ihrer Schenkkultur. Also dort, bei den Indianern ist es so, also ich weiß nicht, ob es bei anderen Stämmen so ist, aber bei den Spanien ist es so, dass der am meisten kann verschenken, der mächtigste ist. Und das ist bei freier Software auch ein bisschen so. Der am meisten programmiert, kann am meisten weggeben. Oder?
Ja, vielleicht noch in dem Zusammenhang. Wenn ich etwas programmiere, das ein Problem spezifisch für mich löst, dann habe ich nachher zwei Möglichkeiten. Nein, drei. Ich behalte es und sage es niemandem. Oder ich verkaufe jetzt das. Oder die dritte Variante ist, mein Problem ist ja gelöst. Wahrscheinlich sollten die anderen auch das Problem gelöst haben. Kann ich gerade so gut Software freigeben, fertig, basta. Und das ist eigentlich der Open-Source-Ansatz. Mein Problem ist gelöst, warum nicht jemand anders machen? Und was eben auch wichtig ist, dadurch, dass ich dann sage, sagen wir, ich habe das Programm genommen, habe das Problem dort innen gelöst und jetzt funktioniert es für mich. Dann gebe ich es aber wieder zurück an die Community, an die Gemeinschaft und sage, ich habe das Problem gelöst, mache ich dir weiter. Weil ich wollte ja nicht die Software managen und nachher wieder unterhalten für die ganzen Leute. Das interessiert mich nicht, mein Problem ist gelöst. Also, aber das soll es für alle anderen auch gelöst sein. Wenn das alle machen, ist überhaupt kein Problem, nachher haben wir gute Software.
Ja, es ist auch ein bisschen so, dass es unter den Hackern heisst, also es gibt so eine Hackerethik, wo zum Beispiel drin heisst, niemand soll das gleiche Problem ein zweites Mal müssen lösen. Und das geht natürlich nur, wenn der es zum ersten Mal gelöst hat, sagt, wie er es gelöst hat. Wenn er es für sich behaltet, dann muss ein anderer unter Umständen genau die gleiche Arbeit nochmal machen. Das ist verlorene Zeit. Also verlorene Zeit für den Einzelnen, aber auch für die Community.
Gut. Ich werde da wieder mal kurz eine kleine Pause machen. Fenty, das nächste Stück.
Ja, das nächste Stück heisst Laserium 1, The Escape. Und das ist von einem Musiker namens Metzis. Das ist eigentlich ein Soundmodul, wo man kann ab dem Internet herunterladen kann. Das ist auch freie Musik.
da wären wir wieder zurück. Für die, die es jetzt ein bisschen angefunden haben, dass das Stück da ausgeblendet worden ist, hat der Fenty gegen Schluss noch eine gute Nachricht. Die Zeit läuft uns langsam davor, es ist enorm spannend mit euch drei hier zusammen. Also, ich glaube auch für den Hörer, man spürt langsam ein bisschen raus, worum es geht. Aber jetzt mal ganz konkret gefragt, wenn wir jetzt irgendwelche Zuhörer haben, die finden, hey, ja, das klingt jetzt spannend. Wir wollen uns das vielleicht auch mal anschauen, an die freie Software oder an das Linux, wovon alle reden. Was müssen wir denn machen? Wo fängt man an?
Also kurz und prägnant gesagt, du besorgst dir eine Linux-Distribution, sei es, dass du in den Laden gehst, die kaufst oder irgendwo runterlässt oder von einem Kollegen kopieren lässt. Du versuchst das mal zu installieren. Vorher zuerst eine Sicherheitskopie machen von den bereits bestehenden Daten, weil da übernimmt niemand eine Garantie dafür, dass da nicht irgendwelche Fensterinstallationen oder so nicht eventuell gleich in die Mitgliedschaft gezogen werden. Und ja, wenn es klappt, dann Freude haben daran. Wenn es nicht klappt, dann gibt es Zillionen Möglichkeiten, um in Kontakt zu treten mit anderen Linuxern, auch mit uns. Ich weiss nicht, ob ich da noch ein bisschen Werbung machen darf für die Linux-User-Gruppe Schweiz. Wir haben bei uns also regelmäßige Treffs, das ist in einem Veranstaltungshinweis schon mal genannt worden. Dann haben wir eine Mailingliste, wo man kann Fragen stellen kann. Bitte nicht so eine Frage wie, mein Linux ist kaputt, was soll ich jetzt machen? Weil die einzige Antwort, die wir dann bekommen, ist, gar nichts. Wir haben einen IRC-Kanal, also wo man chatten kann. Dort geht es manchmal ein bisschen chaotisch zu und her. Es ist eine Art eine virtuelle Erweiterung des Treffs. Und ja, man kann natürlich auch einen von uns privat mailen. Von uns, also mindestens von mir, steht Mailadressen auf der Webseite von der Lux.
Apropos Webseite, ja, die ist www.lux.ch oder www.linux.ch. Die kriegen die Informationen. Also es ist nicht unbedingt was Offizielles, sondern es ist von uns.
Ja, also, und noch wegen der Musik, ich werde noch einen Link bereitstellen, wo man die Sachen herunterladen kann. Ich werde das ankündigen auf unserem News-Ticker, den wir haben, auf www.symlink.ch. Ich kann dir jetzt den genauen Link noch nicht sagen, aber am besten schaut einfach rein, morgen im Laufe des Tages.
Vielleicht noch etwas Zweites, ganz Wichtiges, wenn ihr ein Linux installieren. Naja, vielleicht haben wir momentan irgendwie so ein anderes System, so Fenster 95 von Kleinweich oder irgend so etwas. Die sind leicht anders. Sagen wir es so, sie haben weniger steile Lernkurven. Sie sind ein bisschen einfacher am Anfang zu bedienen. Irgendwann wird man aber feststellen, dass man dafür, wenn man es wirklich eigentlich gut könnte, dass man keine Ahnung mehr hat. Weil die einem systematisch irgendwie alle Möglichkeiten haben, dass man dort wirklich tief runter kann. Der ganze Gegensatz dazu ist irgendwie Linux oder also sagen wir GNU Linux oder FreeBSD, OpenBSD und wie alle anderen freien Betriebssysteme noch heissen. Die haben einfach eine steilere Lernkurve. Dafür kann man sehr viel tiefer runter. Und das Wichtigste überhaupt, wenn man so etwas anfängt, ist Lesen. Lesen, lesen, lesen. Es gibt hervorragende Literatur online und es gibt sie auch als Bücher zu kaufen auf Toten Bäumen. Ist übrigens wirklich sehr empfehlenswert in dem Fall, obwohl ich sonst nicht wahnsinnig Fan von Papier bin. Aber es lohnt sich eigentlich Bücher zu lesen. Und man lernt es nicht ohne Bücher.
So wie es jetzt tönt, muss ich sagen, wenn ich jetzt ein unerfahrener Anwender wäre, würde ich jetzt gleich ein bisschen zurückschrecken. Weil es tönt schon ein bisschen so, man muss ein Hacker sein, um das System überhaupt zu starten. Kann man das also so sagen? Weil ich würde jetzt mal behaupten, die wenigsten Leute können jetzt also ein Fenster 2000 überhaupt selber installieren. Oder wagt das nicht? Meine Mutter würde das nicht.
Ja, die sollen auch nicht.
Die sollen nicht. Also ist ja, das ist jetzt noch, dafür, dass wir kurz vor Schluss von der Sendung sind, noch ein sehr brisantes Statement. Die sollen nicht.
Ernsthaft? Es ist kein Problem, wenn die in ihrer Firma von einem Systemadministrator Linux installiert bekommen. Die werden damit können umgehen. Ein richtig installiertes Linux oder was auch immer, ist überhaupt kein Problem für irgendjemanden, der gar keine Ahnung hat zu bedienen. Aber so etwas zu installieren, da braucht es einfach ein bisschen mehr. Im Übrigen würde es auch beim Fenster 2000 da mehr brauchen. ich bin Systemadministrator, ich habe allwöchentlich habe ich irgendwo in meinem Netz kaputt konfigurierte Windows 2000 Kisten, wo irgendein Scheissdreck macht, wo irgendein Loch hat oder wo gehackt wird, weil irgendjemand das Gefühl hat, ja, das ist ja ganz einfach mit diesen Fenstern, ich kann das. Das ist eben auch ein Fehlschluss.
Ja, es ist so ein bisschen die Meinung, klickt ihr einen Server zusammen? Und gerade jetzt im Zusammenhang mit Code Red und Nimda und allem sieht man, es ist halt eben doch nicht so einfach, auch wenn man nur mit der Maus das kann bedienen.
Gut, also da muss ich jetzt gleich noch ein bisschen Einwand bringen. Ich glaube jetzt, die meisten Leute machen ja gleich wieder, bauen sich einen Server zusammen. Da sind wir dann schon wieder ein bisschen bei den Hackern und bei den Freaks, die, die wirklich Freude an dem haben. Die Frage ist ja noch, wobei, ja.
Ja, das Linux heutzutage, wenn ich in den Laden gehe und ein Zuhause poste, das in den Rechner einschuppe, das installiert sich genauso einfach bis einfach als das Windows. Was der Killer damit sagen würde, es geht nicht.
Das Seegras, meinst du?
Oder Seegras. Hat halt viel nehmen. Es geht darum, dass, wenn ich damit arbeite, ich kann viel damit machen, aber man muss das Zeug lesen, man muss verstehen, was man damit macht. Wenn ich ein Programm installiere, es funktioniert nicht, und nach dem Entwickler schreiben, hey du, es tut nicht, dann ist aber mal genervt, weil es ist deine Schuld, dass es nicht tut, weil du nicht gelesen hast, weil du es nicht bedienen kannst. Und er kommt täglich hunderte solcher Mails über. Er wird so abgehalten, weiterzuschreiben, sein Programm. Dadurch, dass es eben zu viele Leute gibt, die das Zeug nicht lesen. Linux hat den Vorteil, dass man sehr viel davon lernen kann, aber man muss lernen wollen. Also jemand, der nur einfach rumklicken will, der kann SUSE darauf installieren, der kann damit arbeiten, aber du musst nicht meinen, er könne viel damit anfangen oder es sei sicherer als das Windows, weil wenn man nicht weiss, was man macht, ist es genauso unsicher.
Ja, es ist ja so, wenn du jetzt Auto fahren willst, musst du auch zuerst Fahrstunden nehmen, musst Theorie lehren und dann musst du eine Prüfung machen. Beim Computer ist das zwar nicht, aber gut, du gefährdest auch nicht unbedingt Leben und Leben von anderen Leuten oder von dir selber, aber gleich.
Aber die Sicherheit von einer verdammten Menge Computersystem im Netz.
Genau. Also wenn deine Kiste einfach anfängt, weil sie gehackt worden ist, anfängt irgendwie ein Netz zu müllen, ja, du wirst ja nicht viele Freunde machen, so.
Jetzt muss ich gleich noch ein bisschen einen bösen Einwand bringen. Also der Vergleich, glaube ich, mit dem Autofahren hinkt schon ein bisschen, weil das Autofahren, das sehen wir, glaube ich, alle, ist etwas, wo man rein kognitiv sehr schnell einmal die Regeln im Griff hat. Ich habe einfach noch eine kleine, ganz kurze Frage an euch, wo vielleicht jeder ganz kurzes Statement dazu gibt. Und zwar jetzt, kann man denn immerhin sagen, dass wenn jetzt zum Beispiel eure Mutter einen PC wette hat, würdet ihr ihr Linux installieren? Sie muss ja nur damit arbeiten. Ist das ein taugliches System in eurer Meinung zum jetzigen Zeitpunkt? Das nehme ich wunder.
Es wäre das, ja. Also meine Mutter hat auch einen PC, aber sie hat Windows 98 drauf. Und zwar darum, weil sie hat einfach gesagt, ich will das.
Ja, wenn ich es warten muss, dann ja. Wenn hingegen sie das oder irgendjemand sonst mit der Remote das muss warten, wenn sie dort selber basteln, dann nein.
Ich will es sofort machen, denn ich muss nachher warten, ich setze es auf, ich weiß, wie es funktioniert. Sie muss nachher noch Programm bedienen können, das langt für sie.
Gut, also Linux-Betriebssystem, das man seinen Müttern durchaus empfehlen kann, wenn man selber etwas daran machen will. Heute Abend dann noch. Das werden wir nachher noch hören, gibt es noch einen Mann, der ein bisschen einer anderen Meinung ist, der sagt generell, auf jeden PC gehört ein freies Betriebssystem und das hat den Namen GNU Linux. Punkt. Ja, ich würde sagen, ich gebe jetzt wieder weiter aus am Roman, er sagt noch, wie es jetzt weiterläuft.
Ja, liebe Laura Papageien, es sieht jetzt so aus, wir hören jetzt gerade Orbit ab dem 8. Und wie der Chef schon angetönt hat, möchten wir zuerst mal unseren Gästen danken. Mit einem warmen, feuchten Händedruck. Und dann möchte ich noch sagen, heute Nacht um 12 Uhr auch auf unserem Sender 97,5 MHz hören wir den Richard Stallman, den heiligen St. Gnutius, der erzählen wird, was es mit der ganzen Sache so auf sich hat. Am 12 Uhr, heute Nacht auf 97,5 MHz. Wir verabschieden unsere Gäste, dann haben wir den Markus Winkelmann an Redaktion und Moderation und ich gehe daraus fast nicht sagen an der Technik, der Roman Strub. Gute Nacht zusammen.